Bei 2 Frauen und 3 Männern ist jetzt eine Covid-19-Erkrankung in Neumünster festgestellt worden. Die Ansteckungsquelle ist bislang unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. 2 der 9 Patienten sind im FEK und wurden dort isoliert. Die 3 weiteren neu infizierten Personen sind in häuslicher Quarantäne isoliert. Ja, und man ermittelt gerade die Kontaktpersonen. Ja, derzeit gelten 139 Personen im Stadtgebiet als genesen und 24 Personen infiziert und 230 Personen sind unter Quarantäne gestellt. Wir hatten nun Gelegenheit, mit dem Fachdienst Gesundheit zu sprechen. Dirk Reifs hat heute Morgen Alexandra Barth interviewt und da hören wir jetzt mal rein.
Guten Morgen, Frau Dr. Barth. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich selbst kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Dr. Alexandra Barth. Ich bin die Leiterin des Gesundheitsamtes in Neumünster.
Okay, dann fragen wir Sie mal, was viele Neumünsteraner interessiert. Die erste Frage ist relativ einfach. Wie viele Mitarbeiter haben Sie dann, um die Kontaktrückverfolgung durchzuführen?
Oh, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir normalerweise im Infektionsschutz, der dafür zuständig ist, nur ganz wenige Menschen haben.
Ja.
Und zurzeit haben wir Verstärkungen aus verschiedenen Bereichen bekommen und werden auch noch mehr bekommen mit Bundes- und Landesmitteln. Wir sind da sehr stark im Umbruch. Zur jetzigen Situation kann ich sagen, dass wir Gesundheitsämter sehr viele Aufgaben vernachlässigen müssen, weil das Corona-Pandemie-Management so dringend und wichtig ist in der gesundheitlichen Gefahrenabwehr. Und das Personal, was frei wird in den Bereichen, wo die Aufgaben zurzeit ruhen, das wird im Infektionsschutz und hier auch zur Ermittlung und Kontaktpersonen Nachverfolgung eingesetzt.
Sind Sie da eigentlich eher erfolgreich? Also die Frage ist, wie kriegen Sie eigentlich, wie werden Sie eigentlich über neue Infektionen benachrichtigt? Zweitens, wie sieht es denn aus mit den Angaben, die Sie nachvollziehen müssen? Also ich gehe mal auf dieses Beispiel Kneipen und Restaurants. Haben wir da viele Mickey-Mäuse oder ist das in Neumünster eher nicht so schlimm?
Also das ist eine ziemlich komplexe Frage. Erstmal mit dem Kontaktpersonen nachverfolgen. Natürlich ist das ganz unterschiedlich, wo die Fälle auftreten. Also wenn es ganz einfach ist, wenn es jemand ist, der oder die schon unter Quarantäne stand, weil er oder sie aus dem Ausland eingereist ist oder Kontakt zu einem Indexfall hatte, dann hat diese Kontaktperson, die schon in Quarantäne war, natürlich erfreulicherweise dann wenig Kontakte und wir müssen wenig weiter ermitteln. Da können wir dann sehr gut die Infektionsquellen nachverfolgen und das Ganze zum Stehen bringen, weil wir die Infektionsketten gut unterbrechen können. Anders verhält es sich, und das ist das Beispiel, was Sie jetzt gerade nannten, wenn jemand in der Zeit, wo er oder sie infektiös war, viele Kontakte hatte in vielen Bereichen, dann müssen wir in pro Fall sehr, sehr viele ermitteln. Wir müssen dann in einem Fall wirklich mehrere 100 Telefonate führen, um festzustellen, wo alles Kontaktpersonen waren. Und wenn wir die aufspüren, müssen wir genau ermitteln, wie eng der Kontakt war. Um jetzt zu dem, was Sie ansprachen, zu kommen mit den Gaststätten und den Kontaktdaten dort. Das ist im Moment noch sehr durchwachsen, das Bild. Also es gibt, unserer Erkenntnis nach, gibt es Gaststätten, die das ganz vorbildlich machen. Und es gibt andere, da wird es eher noch vernachlässigt. Das muss man sich so vorstellen. Ein Wirt kennt ja seine Stammkundschaft. Und wenn dann jemand nur Egon draufschreibt, dann weiß der Wirt genau, wer das ist. Aber wir natürlich nicht.
Mhm.
Das heißt, wenn wir solche Daten bekommen, dann müssen wir intensiv nachermitteln, wer denn jetzt zum Beispiel der ominöse Egon war. Wir kommen dann an die Daten ran, aber es ist sehr, sehr mühsam. Ferner ist es schwierig, dass die Gaststätten nicht dazu verpflichtet sind, dass ihre Gäste Telefonnummern und oder E-Mail-Adressen hinterlassen. Das sind aber genau die Kontaktdaten, die wir benötigen, um schnell tätig werden zu können. Wenn wir so eine Liste bekommen, zum Beispiel am Samstagnachmittag, dann haben wir ja eine Notbesetzung im Gesundheitsamt und versuchen, alle Kontaktpersonen anzurufen. Wenn wir keine Telefonnummern haben, dann kommen wir nicht weiter. Dann können wir sie nur in dem Ein- oder Meldeverzeichnis nachschlagen und müssen sie dann anschreiben. Das führt natürlich zu einer aus unserer Sicht nicht sinnvollen Verzögerung. Ja. Ähnliches gilt bei Meldungen, die wir aus den Laboren bekommen. Das ist ja die Meldeschiene, über die wir positive Fälle übermittelt bekommen. Da faxt uns das Labor den positiven Befund mit Name und Adresse und Geburtsdatum des Patienten oder der Patientin. Aber in der Regel sind dort keine Telefonnummern und schon gar keine E-Mail-Adressen vermerkt. Das ist ein großes Problem. Wenn wir zum Beispiel am Freitagmittag einen Fax bekommen aus einem Labor, dann wissen wir, wer positiv ist und wir kennen die einsendende Praxis. Aber in der einsendenden Praxis ist in der Regel bis zum Montag früh niemand erreichbar. Auf dieses Problem habe ich das Bundesgesundheitsministerium schriftlich bereits persönlich hingewiesen vor der letzten Änderung des Infektionsschutzgesetzes, wo diese ganzen Meldewege geregelt werden. Mündlich hatte man mir dort auch versichert, dass man da vollstes Verständnis hat und dass das unbedingt geändert werden müsste. Leider ist das bisher nicht geschehen.
Ah, die Geschichte. Ja, okay, das kann man nachvollziehen. Weil es gibt ja einen Unterschied zwischen Wollen und Machen. Insofern schon schwierig manchmal. Okay, auch dort sitzen wahrscheinlich Menschen, die priorisieren müssen. Wollen wir es mal gar nicht auf irgendwelche bösen Absichten zurückführen?
Nein, davon gehe ich nicht aus. Es ist natürlich auch nicht trivial, sozusagen den Weg zu ebnen, wie denn eine Telefonnummer eines Patienten von der einsetzenden Arztpraxis über das Labor zu uns kommt. Da habe ich volles Verständnis, dass es nicht trivial ist. Gleichwohl wäre es, um die Kontaktpersonennachverfolgung zu beschleunigen und damit auch die Eindämmung der Infektionen zu verbessern, unabdingbar.
Also
aus unserer Sicht.
Also eine Telefonnummer gehört zwingend in die Übermittlung der Daten.
Wir brauchen ganz, ganz dringend immer bei allen Daten, die wir über Patienten bekommen, eine unmittelbare Erreichbarkeit. Ja. Das ist in der Regel die Mobilfunknummer. Wenn keine Mobilfunknummer bekannt ist, dann sind wir auch mit E-Mail-Adressen ganz zufrieden. Das ist jedenfalls schneller als der Briefpostweg.
Okay. Nochmal auf diese Mickey-Mäuse zurückzukommen. Also Egon, habe ich verstanden, ist ein möglicherweise persönlicher Bekannter des Wirts, der jeden Tag da ist. Das kann durchaus angehen. Wie viel Ärger haben wir denn mit Leuten, die, ich sag mal, mit Absicht falsche Namen angeben, mit Absicht Telefonnummern von 1, 2, 3, 4, 5 eingeben? Sowas gibt es ja auch. Haben Sie da großen Ärger mit oder hält sich das noch in Grenzen?
Also, die Frage kann ich heute noch nicht abschließend beantworten, weil wir gerade viele Listen von Gaststätten sichten. Mhm. Mein persönlicher Eindruck von dem, was ich bisher gesehen habe, ist, dass es in Neumünster sich in Grenzen hält mit diesen Falsch- oder Nicht-Angaben. Da müssen wir noch weiter recherchieren.
Schön, da haben Sie jetzt gleich eine Chance, einmal unsere Leute anzumorsen und zu sagen, bitte verhaltet euch entsprechend. Sie dürfen ein Plädoyer bringen.
Die Kontaktpersonennachverfolgung, da ist es wirklich für uns ganz, ganz wichtig, dass wir die richtigen Namen und die Telefonnummern haben, damit wir eben auch schnell tätig werden können zum Schutz der Bevölkerung.
Ja, gut. So, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Gibt es eigentlich, also es gibt so unterschiedliche Sprachgebräuche. Die Frage ist, für mich erschließt sich das nicht zwingend, aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Begriff Isolation und der Quarantäne?
Ja, das ist etwas verwirrend, muss ich auch zugeben. Man spricht von Quarantäne nur bei Menschen, die sicherheitshalber isoliert werden, weil sie die Infektion entwickeln könnten. Das sind typischerweise Kontaktpersonen zu positiven Fällen oder Reiserückkehrende aus Risikogebieten. Da spricht man, so wie man es früher auch gemacht hat, soweit ich weiß, kommt der Begriff Quarantäne von den Häfen in früheren Zeiten, wo die Schiffe aus anderen Ländern erstmal 40 Tage wie heißt das, da, also auf Regel liegen mussten oder so. Jedenfalls durften die nicht an Land und man musste gucken, ob sie Infektionen entwickeln. Daher kommt das Wort Quarantäne. Das ist so eine Sicherheitsmaßnahme, um zu gucken, wird derjenige krank, entwickelt der Symptome oder kann die Person dann nach Ablauf der entsprechenden Frist wieder sich frei bewegen dürfen. Isoliert, von Isolation oder Absonderung, wie der Gesetzesbegriff ist, spricht man bei Menschen, die tatsächlich positiv getestet sind und oder krank sind.
Okay. Das ist eine ziemlich deutliche Aussage. Also jetzt, ab sofort kann auch ich das unterscheiden.
Ja, das ist verwirrend, das wissen wir. Es macht auch Sinn, diese beiden Begriffe zu trennen, weil es gilt für die unterschiedlichen Arten der, ich sag jetzt mal, Trennung von anderen Menschen, gelten auch verschiedene Fristen. Also jemand, eine Kontaktperson zu einem bestätigten Fall, die muss 14 Tage in Quarantäne, weil sie 14 Tage lang noch die Infektion entwickeln kann. Das ist die sogenannte Inkubationszeit. Ja. Und es bringt bei Kontaktpersonen zu positiven Fällen auch nichts, wenn die zwischendrin sich freitesten lassen an Tag 2. Das heißt nur, dass sie an Tag 2 nicht infektiös waren. Sie können aber noch in der weiteren Folge infektiös werden. Deshalb kann man bei Kontaktpersonen der Kategorie 1 in der Regel keine Quarantäneverkürzung damit erwirken. Das ist anders bei den Reiserückkehrenden. Da ist ja gesetzlich geregelt, wenn Reiserückkehrende einen zweiten Test mit 5-tägigen Abstand zum ersten Test haben und beide Tests negativ sind, dass die dann vorzeitig aus der Quarantäne entlassen werden. Dieser Unterschied wird deswegen gemacht, weil Reiserückkehrende ja keinen gesicherten Kontakt zu einem positiven Fall hatten. Anders als Kontaktpersonen Kategorie 1, die wir hier unter Quarantäne stellen. Das führt auch zur Verwirrung, wie wir wissen, in der Bevölkerung. Es ist unglücklich, aber wir müssen immer verhältnismäßig handeln. Und es wäre aus fachlicher Sicht nicht verhältnismäßig, Reiserückkehrende, die keinen gesicherten Kontakt haben, genauso lange zu isolieren wie Kontaktpersonen Kategorie 1, also enge Kontaktpersonen, zu positiven Fällen. Deshalb ist das, wird das unterschieden. Auch unglücklich aus unserer Sicht ist natürlich, dass die entsprechenden Landesverordnungen sehr, sehr häufig geändert werden und die Menschen immer verwirrt werden. Auch wir als Fachleute müssen dann immer ganz genau auf dem neuesten Stand sein und jetzt wieder gucken, was hat sich denn jetzt diese Woche wieder geändert. Das ist verwirrend, gleichwohl auch wiederum richtig so, denn die Gesetzgeber sind gehalten, immer verhältnismäßig zu handeln und wenn sich neue Erkenntnisse ergeben, die dann auch sofort in eine Änderung der Verordnung einfließen zu lassen.
Ja, ganz beruhigend, dass es in Neumünster nicht so viele Falschaussagen bei der Kontaktpersonennachverfolgung gibt. Das komplette Interview mit Alexandra Barth dauerte fast eine halbe Stunde und wir würden das im Anschluss an die Sendung in unserer Audiothek bereitstellen. Die findet man später am heimischen Rechner dann unter freiesradio-nms.de. Einfach auf Radio hören, klicken und dann Audiothek.